Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 38. Ich bin Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Und uns bedeutet, ich bin hier nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute wird es knallig. Und zwar in zweierlei Hinsicht.
Oha.
Einmal bei der Farbe,
ja.
Da nehme ich noch nicht zu viel vorweg. Und einmal beim Sound.
Mhm.
Und da hören wir auch direkt mal rein, würde ich sagen, oder?
Alles klar, Sound ab.
Ja, ich glaube, da hört man ganz gut, was ich damit meine, ne?
Ja, er knallt ordentlich. So eine kleine Popcornmaschine hier, mhm. Ne? Und dieser Sound gehört zum Mercedes AMG CLA 45S 4matic Plus Coupé.
Knackiger Name.
Einfach dieser kurze Name,
ja.
Ne? Mercedes hat es einfach raus, wenn man das einfach mal so flüssig sagen will, zack, 10 Minuten später hat man es durch.
Ich bin aber ja ganz froh, dass bei dem das nicht alles auf der Heckklappe steht.
Ja.
Das wäre wirklich, also dann wäre komplett voll.
Ja, das stimmt. Ja, also in der Regel sagt man eigentlich CLA 45S, aber wir wollten einmal der Vollständigkeit halber euch hier den gesamten Namen dieses Fahrzeugs präsentieren.
Wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag, ne?
Absolut. Und ich will jetzt nochmal ganz kurz, also ich weiß, ihr seid jetzt heiß, erst recht nach dem Sound und nach Lukas Spezialeinstieg, hat er mir gerade erzählt, unter der Dusche ist ihm der eingefallen
Zack.
Heute Morgen.
Ja.
Bevor wir jetzt aber zum Auto kommen, muss ich euch jetzt einmal diesen Blick hinter die Kulissen geben, denn ihr wisst nicht, was wir hier gerade für einen Hustle hatten, ne?
Oh ja, hör auf.
Es ist Sonntag, wir haben gesagt, alles klar, wir treffen uns, nehmen heute auf. So war der Plan.
Mhm. Und wir müssen zugeben, wir sind diesmal wirklich ein bisschen spät dran.
Ja.
Normalerweise haben wir immer genug Vorlauf, planen immer weit im Voraus, aber ihr hört, es ist Sonntag und diesen Donnerstag kommt die Folge raus.
Richtig.
Das heißt, es muss laufen.
Genau, ja. Und es lief so gar nicht.
Nee, natürlich nicht.
Also wie es dann immer so ist, das ist ja Murphy's Law, hat unser Aufnahmegerät hier gestreikt. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls mussten wir das Ding aufschrauben. Dazu fehlte uns die passende Torx-Aufsatz. Mhm.
Torx 8. Ganz gängiger Torx-Aufsatz, man kennt ihn. Ich hatte alles von 10 aufwärts und Torx 6, aber 8 natürlich nicht.
Ja, dann musste also Lukas Dad, liebe Grüße, uns noch ein Torx 8 entgegenbringen.
Mhm. Vielen Dank an der Stelle.
Genau, ohne dich hätte das nicht geklappt hier heute.
Mhm.
Und dann haben wir hier eben kurz 48 Schrauben aufgeschraubt. Und das Ding halt zum Laufen bekommen. Toi, toi, toi.
Mhm.
Und jetzt sitzen wir hier mit ja knapp 3 Stunden Verspätung. Hat nur eben 3 Stunden gedauert.
Ja, ganz entspannt.
Zack, schon läuft das.
Ja.
Also nur damit ihr mal merkt, was wir hier auf dem Sonntag für euch auf uns nehmen. Wir waren schon kurz davor, euch zu sagen, okay, vielleicht ist heute das erste Mal, also dass dann keine neue Folge erscheint. Ne?
Aber das geht ja nicht.
Das geht nicht. Und eigentlich muss man ja auch sagen, ich bin ja nun absolut nicht der Handwerker. Aber es fühlt sich auf jeden Fall krass an, wenn man es dann löst.
Naja. Vor allem sowas Technisches, ne?
Ja.
Also sowas ist ja normalerweise, wenn man das so aufschraubt, wie das da drin aussieht, dann denkt man erstmal, ui,
ja.
Hier ist was los. Aber hat geklappt.
Es hat geklappt. Somit steht der Folge 38 nichts im Weg und wir können jetzt wirklich reinstarten. Und ich muss ja mal vorweg sagen, eigentlich, streng genommen, ist das ja ein Auto, bei dem müsstest du eigentlich der Experte sein, ne? Also du hattest 2 CLA, gut, keine AMG, als Firmenwagen.
AMG-Paket aber, ja.
Ja, also halber AMG.
Ja, eben. Ne? Viele sagen ja trotzdem immer AMG.
Logisch. So, das AMG-Zeichen kann man sich doch schon mal raufdübeln.
Ja, aber du glaubst wirklich nicht, wie viele Kunden immer sagen, ich fahre hier in so und so AMG.
Ah, ja.
Welcher Motor? 200er.
Klar, ah, ja. 200er AMG.
Ja, man kennt ihn.
Und du handelst mit Mercedes.
Ja.
Also, wenn du jetzt hier nicht der perfekte Ansprechpartner für dieses Auto bist, vielleicht sollte ich mich heute mal zurücklehnen und du führst
den. Der Druck steigt auf jeden Fall minimal.
Ja,
schauen wir mal.
Dann hol uns doch mal vorne ab. Also, worüber sprechen wir eigentlich grundsätzlich hier?
Ja, also wir sprechen über die Baureihe C118. Das ist die 2. Generation des CLA. Die kam im Januar 2019 auf den Markt. Und im gleichen Jahr kam auch schon das Topmodell auf den Markt, nämlich im Juli dann. Und zwar ist es der CLA 45S, den wir, wie vorhin schon gesagt, heute behandeln. Seinerzeit war das der stärkste Vierzylinder in Serienproduktion weltweit. Ne?
Das meinte ich letztes Mal mit einem Rekordhalter.
Ja, also schon beeindruckend auf jeden Fall, so gerade die Literleistung. Aber da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also im Januar 2023 gab es dann einen Facelift. Mhm. Er ist auch tatsächlich immer noch zu konfigurieren, obwohl ja der neue CLA schon auf dem Markt ist.
Finde ich auch komisch, dass sie das Topmodell dann immer noch, also du könntest quasi noch den Vorgänger haben.
Ja, im Prinzip schon. Gut, vom neuen sind ja auch bis jetzt noch, ist ja die Motorenauswahl noch sehr dünn.
Ja.
Aber trotzdem ist es irgendwie recht ungewöhnlich, dass du das alte Modell noch so bestellen kannst. Aber ist auch relativ egal, weil wir haben sowieso kein Facelift, wir haben Vor-Facelift. Unser ist nämlich aus dem Jahre 2021. Ja, ansonsten gibt es noch zu erwähnen, der Wagen wird in Ungarn gebaut übrigens.
Ah ja.
Das würden die meisten vielleicht auch nicht unbedingt vermuten bei so einem Mercedes. Aber der kommt aus Ungarn. Die Stadt genau werde ich jetzt nicht nennen. Ich habe es gelesen, habe es nicht verstanden, habe gedacht, gut, das lassen wir weg.
Ah, okay. Ungarn. Ungarn. Das muss euch reichen. Ne? So, also der Bildungsauftrag ist hiermit erfüllt. Ihr wisst das Land.
Ja, so.
Und vielleicht noch ein Fakt, auch nur da am Rande. Grundsätzlich gab es den CLA der zweiten Generation als Coupé. Und Coupé ist ja immer so ein dehnbarer Begriff heutzutage in der Automobilwelt. Also es ist ein viertüriges Coupé. Mhm. Und auch als Shooting Brake, also als Art Kombi.
Genau. In der Regel ist es beim CLA eigentlich so, wenn man sagt, man fährt ein CLA oder CLA 45 oder sowas ohne einen Zusatz, dann ist es in der Regel, spricht man eigentlich vom Coupé.
Genau.
Ansonsten sagt man halt immer Shooting Brake dazu, dann weiß man, dass der Kombi, richtig, der ein bisschen uncooler ist. Mhm. Ich hatte übrigens zwei Shooting Brake.
Ich finde ja sogar, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich finde eigentlich auch, dass der Kombi eigentlich ganz cool aussieht. Aber ich bin ja auch so ein Kombi-Typ.
Ist alles Geschmackssache, aber auf jeden Fall ist er immer günstiger auf dem Markt. Das heißt ja eigentlich schon, dass das Coupé auf jeden Fall beliebter ist.
Ja, das stimmt. So, und jetzt können wir euch noch verraten, dass dieses Auto, der CLA 45S, Christian gehörte. Christian ist ein guter Kumpel von mir und Christian hat uns hier auch in Sachen Podcast echt ziemlich viel geholfen. Also Christian hat uns bei dem Dreh des Trailers, den ihr auf Instagram bestimmt schon gesehen habt, da hat er uns assistiert, beziehungsweise eigentlich den ganzen Trailer geschnitten und gedreht. Also alles gemacht.
Ich muss sagen, assistiert ist gut.
Außer die schauspielerische Leistung, die war natürlich von uns.
Ja, klar.
Und er hat uns auch grundsätzlich in Vorbereitung auf den Start des Podcasts wirklich sehr viel unter die Arme gegriffen. Von daher erstmal da nochmal vielen Dank an dich, Christian. Und natürlich auch vielen Dank, dass du uns das Auto zur Verfügung gestellt hast. Das hat er nämlich getan, kurz bevor das Auto verkauft wurde. Ihr habt es vielleicht eben schon rausgehört. Ich sagte, es gehörte Christian. Also mittlerweile ist er nicht mehr stolzer Besitzer dieses CLA 45S. Aber ich würde sagen, jetzt habe ich genug einleitende Worte dafür gefunden. Christian soll uns am besten mal selber etwas über sein Auto erzählen. Und da würde ich sagen, Sprachnachrichten ab. Moin Christian, mein Lieber. Wie angekündigt kommen hier die schnellen Fragen zu deinem CLA 45 und wir wissen ja, dass du das Auto in der Zwischenzeit verkauft hast, aber verrat uns doch trotzdem mal, wie lange du deinen CLA hattest und wie viele Kilometer du so ungefähr in der Zeit damit gefahren bist.
Moin ihr beiden, ich hatte den CLA ziemlich genau 3,5 Jahre und bin mit dem etwas über 40.000 Kilometer gefahren. Ich glaube, es waren 42.000.
Natürlich interessiert uns auch, was dir an dem Auto besonders gut gefallen hat.
Besonders gut gefallen hat mir tatsächlich diese Spreizung zwischen Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit bei dem Auto. Ja, das klingt ein bisschen wie in der Werbung, aber für mich war das wirklich so bei dem Auto. Grundsätzlich so auf dem Weg zur Arbeit in der Stadt war das alles sehr entspannt, auch auf langen Autobahnetappen. Das konnte man wirklich sehr gut aushalten, war super komfortabel. Aber wenn man halt eben dreimal gedreht hat an dem Bediensatelliten, dann war das wirklich, finde ich zumindest, ein großer Unterschied. Und man konnte wirklich gut Kurvenräuber, ein bisschen Spaß haben. Ich habe auch zwei Alpentouren gemacht damit. Das war schon echt ganz cool. Und ich hatte nie das Bedürfnis zu sagen, okay, das geht mir jetzt auf die Nerven, mit dem Auto zu fahren. Das war eigentlich immer echt, echt gut.
Außerdem möchten wir natürlich wissen, ob es auch Punkte gab, die dich am Auto gestört haben oder ob du uns vielleicht sogar verraten willst, warum du letztendlich dann das Auto verkauft hast.
Wenn ich wirklich was sagen müsste, was mich ein wenig gestört hat an dem Auto, war es der Sound. Ja, mir ist bewusst, dass es an den Abgasregularien liegt, aber wenn man den Vorgänger natürlich gehört hat, noch ohne OPF, war man wirklich stark beeindruckt. Das hat schon Spaß gemacht, gerade so im Sport-Plus-Modus. Ich finde, im Komfort in der Stadt dürfen Autos ruhig leise sein, das ist klar. Aber auf der Landstraße oder auf der Autobahn kann das auch ruhig mal ein bisschen Spaß machen, der Sound. Und das war bei dem Auto tatsächlich doch sehr leise. Man hatte diesen Adaptive Sound, aber Ja, das war natürlich auch nur eine Verstärkung für den Innenraum. Exterieur war natürlich nicht so stark und man hat auch drinnen gemerkt, dass es natürlich einfach künstlich stark verstärkt ist. Abgegeben habe ich das Auto ehrlich gesagt gar nicht aus dem Grund, weil mir irgendwas nicht speziell gefallen hat, sondern einfach aus dem Grund, weil ich es erlebt habe. Also ich hatte meine Alpentouren mit dem Auto, ich habe das genossen, ich hatte meinen Spaß, aber jetzt war auch gut und jetzt wird es Zeit, vielleicht demnächst in der nächsten längeren Zeit nach etwas anderem Ausschau zu halten. Aber an dem Auto an sich lag es wirklich nicht.
Und zu guter Letzt noch die Frage nach deinem Traumauto. Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest du dir als erstes kaufen?
Wenn Geld wirklich gar keine Rolle spielt, fällt mir wirklich direkt einfach der Porsche 997 GT3 RS 4.0 ein mit dem Metzger-Motor. Und das stelle ich mir einfach wunderbar vor, wie das Auto fährt, wie das Auto aussieht sowieso. Das muss ich sagen, wenn wirklich Geld keine Rolle spielt und man wirklich Spaß haben möchte, wäre das für mich die allererste Wahl, wo ich sagen würde, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, also ihr hört, glaube ich, raus, grundsätzlich war Christian echt ziemlich zufrieden.
Ja, gab wenig auszusetzen.
Für seine Zwecke, er hat das Auto eben als einziges Auto, das kann ich halt noch als Hintergrundwissen dazugeben, als einziges Auto besessen, also hatte jetzt nicht irgendwie das Auto fürs Wochenende und noch irgendwas Günstiges für den Alltag. Ist immer mit dem CLA gefahren, demnach auch 42.000 Kilometer in 3,5 Jahren, ist ja nicht wenig so. Und man muss natürlich jetzt nochmal, oder wir müssen nochmal ganz kurz auf sein Traumauto eingehen. Ne?
Oh ja, sehr, sehr gute Wahl. Also da ging direkt meine Mundwinkel nach oben. Als ich das gehört habe, ich gedacht, jawohl.
Ja, er ist ein Mann
vom Fach.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ne? Also GT3 RS ist ja schon so, 997 vor allem, das ist ja schon eher ein Auto für Kenner. 4.0, wissen natürlich alle, nur 600 Mal gebaut. Gab es offiziell nur in Weiß und Schwarz. Ein Massenschwungrad. Ich durfte mal einen fahren. Mhm. Ich kann sagen, das ist schon ganz besonders lecker.
Mhm. Kann man so machen, ne?
Kann man so machen. Also von daher, Christian, Traumauto-Auswahl hast du hier doppelten Daumen nach oben.
Mhm. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Lotto-Jackpot klappt.
Ja, und wenn es dann soweit ist, dann sagst du nochmal Bescheid, dann würden wir den auch nochmal hier featuren.
Ja, auf jeden Fall.
Alles klar. Damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Design.
Design.
Erstmal ein Reim, ne?
Ja, auch gerade gedacht. Ey, krass. Direkt eingespittet.
Und ich würde sagen, wir starten mit der Farbe. Denn die Farbe von diesem Auto, du hast es eben schon mal angedeutet, die ist knallig.
Mhm, kann man so sagen. Und zwar ist es nämlich sonnengelb.
Farbcode 914.
Aha. 914, klar. Das wusste ich jetzt leider nicht.
Siehst du mal.
Hast bist du schon noch, direkt enttäuscht, ne?
Hast du noch was gelernt.
Ja. Sehr gut.
Ja, also bei mir könnt ihr euch vorstellen, direkt Pluspunkt, ne?
Mhm.
Also sonnengelb feiere ich.
Ja, das habe ich mir fast gedacht.
Also das ist wirklich so ein richtig, richtig knalliger Gelbton, so ein ja richtig warmer Gelbton, finde ich mega. Muss man allerdings dazu sagen, gibt's jetzt aktuell nicht mehr zu bestellen, ne? Beim Facelift eingespart,
ja,
weil der so gut lief. Ne?
Richtig, haben zu viele bestellt,
ja.
Und dann ist die Farbe ausgegangen. Das war halt einfach leider so.
Ja gut, kann mal passieren, ne? Aber immerhin, es gab sie zumindest mal.
Ja.
Wenn ihr sehen wollt, wie unser Auto aussah in diesem Sonnengelb, dann geht gerne zu Instagram, @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Ihr kennt es mittlerweile auswendig, wenn ihr hier häufiger reinhört. Da seht ihr das Auto von Christian, das Ex-Auto von Christian, muss man ja sagen, in diesem Sonnengelb.
Vorher setzt ihr unbedingt die Sonnenbrille auf, ne?
Ja.
Blendet.
Natürlich, ja. War auch kein schlechtes Wetter, also die Farbe kam gut raus auf den Fotos.
Mhm.
Und dann seht ihr auch, das ganze Auto hat eigentlich so ein Zweifarbkonzept, also gelb-schwarz. Alles andere ist geschwärzt, also wir haben ein Night-Paket und zusätzlich noch so ein paar Kleinigkeiten hat Christian selber schwärzen lassen. Am Panamericana-Grill vorne nochmal die Streben alle komplett geschwärzt, hinten die Embleme geschwärzt, Felgen schwarz, also ist schon so alles sehr stimmig.
Ich muss ja sagen, gerade das am Grill, das tut ihm wirklich richtig gut,
ja.
In meinen Augen, weil ich bin sowieso nicht so ein Riesenfan von diesem Panamericana-Grill und in dem Fall in schwarz, sehr, sehr gut, sieht wirklich viel, viel besser aus.
Man muss ja auch sagen, also ist mir noch so aufgefallen, als ich jetzt hier die Folge vorbereitet habe und mir die Bilder nochmal so in Ruhe angeschaut habe, von vorne schaut das Ding schon grimmig rein, ne?
Ja.
Als schon, also wenn man überlegt, das ist halt ja eine Kompaktklasse, ein CLA.
Mhm.
Es hat auf jeden Fall Überholprestige.
Absolut. Ich muss sowieso sagen, ich finde, die Front ist absolut die Sahneseite vom CLA. So viel kann man schon mal vorwegnehmen, finde ich.
Ja.
Also es ist wirklich ein stimmiges Design, wirkt echt recht bullig. Ich finde, es auch, sind auch sehr schöne Scheinwerfer, sowohl die Signatur als auch die Form.
Multibeam-Scheinwerfer hier, ne?
Ja, natürlich. Also ich finde wirklich die Front rundum gelungen.
Ja, das stimmt, wirklich. Also wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was das eigentlich für eine Fahrzeugklasse ist, finde ich das schon ziemlich, ziemlich sportlich. Ich gucke gerade nochmal drauf. Wichtig finde ich, davon bin ich nämlich immer gar kein Fan, also bei allem, was immer schön geschwärzt wird und dass das grimmig aussieht, aber der Stern nicht geschwärzt.
Ja.
Also es gibt's ja auch manchmal, dass der dann auch noch geschwärzt wird oder nur die Umrandung geschwärzt. Das finde ich, also sorry, falls ihr das fahrt, aber in meinen Augen sieht das dann echt richtig Bassboom-mäßig aus.
Ja, finde ich auch. Sieht irgendwie komisch aus. Vor allem gerade, wenn das in so einem schwarzen Grill ist, dann geht das ja komplett verloren. Sieht aus, als wenn nur so ein schwarzer Punkt da irgendwo in der Mitte ist. Ja. Nee, mag ich auch nicht.
Ja, von daher, also das ist schon cool. Und auch wenn wir schon, ich glaube, wir haben schon mal irgendwann, sicherlich haben wir schon mal über den Panamericana-Grill abgelästert.
Ja, ich glaube auch.
Aber das ist ja noch ein Auto, da war das ja noch relativ frisch und es gehört halt daran. Ne?
Und es ist, und es ist so, ja auch ein AMG.
Ja.
Das Schlimme ist ja wirklich, dass du es an jedem CLA 180 siehst und so weiter.
Genau.
Das ist eher das.
Das heißt, also wir sind ja nicht grundsätzlich absolute Hater vom Panamericana-Grill, auch wenn er jetzt mittlerweile über die Jahre ja schon inflationär eingesetzt wird und das immer so ein bisschen, finde ich, den Reiz halt dann nimmt, wenn es jedes Auto irgendwann, also jeder AMG hat. Aber gerade diese Nachrüstlösung, die haben dem Ganzen wirklich eigentlich so den Todesstoß versetzt, in meinen Augen.
Weil es die Dinger wirklich ja echt für jedes Auto gibt. Ne? Ich habe meinen ersten GLK, habe ich damit gesehen.
Logisch.
Ich habe mal eine R-Klasse mit einem Panamericana-Grill gesehen. Ich denke, wer stellt das überhaupt her? Also, ja,
offensichtlich gibt es ja auch Kunden dafür.
Ja, scheinbar. Ja, wirklich. Irgendjemand kauft es ja offensichtlich. Aber
von Temu oder
so. Vermutlich. Ah, ganz schlimm. Also wirklich schwierig.
Ja, bin ich auch grundsätzlich von diesen Nachrüstlösungen überhaupt kein Freund. Hier, deshalb wollte ich es nur noch mal erwähnen, gehört es ran und deshalb fällt es auch nicht negativ auf.
Ja.
Wer jetzt genau hinschaut, der erkennt vielleicht schon, okay, vorne, also gelb-schwarz haben wir gesagt, aber unten an der Schürze haben wir noch so Flicks an der Front.
Mhm.
Und die verraten, dass das Auto das Aerodynamikpaket hatte. Jetzt ist aber noch ein zweites Detail. Da müssen wir jetzt an dieser Stelle schon einmal drauf eingehen. Deshalb müssen wir quasi einmal gedanklich den Sprung machen ans Heck. Denn Christians Auto hatte das sogenannte Aerodynamikpaket Plus an Bord. Und das ist eigentlich, das hat die Umfänge des Aerodynamikpakets, also diese Flicks an der Front, hinten so Diffusorblades, aber obendrauf noch einen feststehenden Flügel.
Ja, der ist nicht zu übersehen.
Genau, hinten drauf eben auch in schwarz. Und da muss ich sagen, Christian, du weißt es auch, das habe ich damals schon gesagt, den hätte ich weggelassen.
Mhm.
Also ich bin nicht so ein Freund von Flügeln auf Limousinen oder in dem Fall auch, wenn es ein Coupé ist. Aber hatten wir auch schon mal beim BMW M5 E34 aus Folge 29. Da haben wir auch schon gesagt, das war zwar ein deutlich dezenterer Flügel, aber irgendwie, also bei mir, nee, dafür gibt es keinen Daumen nach oben.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Also ich mag es auch nicht besonders gerne. Ich finde auch den Flügel einfach einzeln betrachtet nicht besonders schön.
Ja.
Also die Grundform ist schon irgendwie so, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie, ne?
Ja.
Dann lieber wäre so eine kleine Abrisskante oder so besser gewesen,
denke ich. Ja, genau, so eine Abrisskante, finde ich, das ist ja dann immer so, finde ich, das geht dann noch so in die Form über.
Genau.
Das wirkt halt einfach, weil es ja auch so ist, einfach aufgesetzt.
Ja, genau. So. Ja, da bin ich auch raus, muss ich sagen.
Gut, aber auch da, Geschmäcker sind verschieden. Unser Geschmack ist es nicht. Jetzt können wir aber wieder quasi in der Reihenfolge bleiben. Und jetzt springen wir noch mal wieder gedanklich zumindest an die Seite und gehen mal auf die Felgen ein. Christians Auto hatte schwarze Felgen, habe ich vorhin schon mal gesagt. AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design.
Die man tatsächlich relativ selten auf dem 45S sieht, ne? Sind ja meistens eher diese Vielspeichenfelgen da.
Mhm.
Die sind jetzt eigentlich nicht so häufig vertreten, lag aber in dem Fall ja auch daran, dass Christian die ja als Winterfelgen gefahren hat, ne?
Genau,
Christian. Da waren Winterreifen drauf montiert.
Richtig, hatte im Sommer einen anderen Radsatz. Wir sind das Auto jetzt so gefahren, wie es quasi das Winter-Setup war. Das sind relativ dezente Felgen, also 5-Doppelspeichen mit so einem, ja, so einer Art Aero-Ring, würde ich sagen, wo auch nochmal so AMG eingelassen ist. Schwarz mit einer silbernen, mit einem silbernen Rand. Sind es jetzt kein hässliches Rad, finde ich.
Nee, finde ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich sonst absolut kein Fan von diesem Felgenrand, den Mercedes ja wirklich für sich entdeckt hat irgendwie. Also die haben ja bei jeder schwarzen Felge immer so einen dämlichen silbernen Rand. Ich verstehe es nicht, wirklich. Also das ganze Auto ist geschwärzt und dann hast du aber so einen silbernen Rand um die Felge, die teilweise wirklich so unnötig klein wirken lässt.
Haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, so ein Pinstripe oder halt auch so ein Rand, der verkleinert die Felge immer optisch.
Ja, also ich check's nicht, was das soll, muss aber sagen, in dem Fall nur auf die Felge bezogen jetzt, finde ich es nicht so schlimm. Mhm. Im Gesamtkonzept vom Auto, muss ich sagen, passt es eigentlich nicht so gut. Weil ja nun mal alles andere geschwärzt ist, bis auf den Mercedes-Stern vorne. Aber ich finde, einzeln betrachtet, bei der Felge finde ich es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich finde, da sieht es jetzt nicht so, also fällt nicht so negativ auf, sagen wir es so.
Ja, das stimmt. Und der Vollständigkeit halber sagen wir euch natürlich auch nochmal einmal die Dimensionen dieser Felge, also 19 Zoll, ist klar. Und dann haben wir da 255, 35, R19 rundum.
Genau.
Und jetzt kommen wir zu dem einen Punkt, der nicht nur uns, sondern auch Christian gestört hat. Rote Bremssättel.
Ja.
Also, wir haben eben gesagt, schönes Farbkonzept, alles schwarz und gelb, dann rote Bremssättel.
Richtig. Und er hatte keine Wahl. Ja. Es ging einfach nicht, man konnte es nicht ändern. Es mussten die roten Bremssättel sein, weil CLA 45S steht für Sport.
Genau.
Muss rot. Weiß keine, ja jeder, hatten wir schon 10-mal das Thema.
Keine Option auf schwarz, keine Option auf gelb, keine Option auf diesem Kupferton, den es bei Mercedes irgendwie sonst für Keramikbremsen gibt. Mhm. Es muss rot sein.
Ja.
Also brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden, weil wer auch immer schon irgendeine Folge von uns gehört hat, weiß auf jeden Fall, rote Bremssättel sind wir absolut keine Freunde von. Ja, in diesem Fall einfach keine Wahl gehabt. Das ist dann echt bitter. Wenn man sich so ein schönes Farbkonzept überlegt, dann sagt der Hersteller, hast du schon überlegt, aber wir haben da noch ein Wörtchen mitzureden.
Genau. Vor allem gerade, da gehen wir im Interieur später noch, da gab es ja auch ein Detail, was eigentlich immer rot ist.
Ja.
Da konnte man es abwählen.
Außen nicht.
Ja, wirklich, das macht mich einfach fertig. Aber gut, lass uns das nicht wieder so
eskalieren lassen,
das Thema. Ja, genau.
Ich würde sagen, ansonsten ist im Profil jetzt nicht mehr viel los. Wir können die Abmessung vielleicht an dieser Stelle noch mal einmal droppen. Das Auto ist 4,70 Meter lang, also auch nicht kurz, ne? Wenn man jetzt überlegt, Kompaktklasse.
Ja.
4,70 ist schon für mich eher Mittelklasse.
Ja, eigentlich schon, ja.
Aber gut. 1,86 breit, 1,41 hoch und hat einen relativ langen Radstand von 2,73 Meter.
Ich finde, das sieht man aber auch gerade so im Profil, wenn du guckst. Also der sieht ja auch wirklich nicht klein aus.
Nee, das stimmt. Und ich muss auch noch mal mit einer Sache hier vielleicht noch mal aufräumen. Denn als der CLA rauskam, auch schon der erste, war ich nicht so ein großer Freund von dem gesamten Auto. Ne? Ich finde, der hat so eine Bananenform. Ne?
Mhm.
So. Durch dieses AMG, durch die ganzen AMG-Anbauteile, steht er natürlich ein bisschen stämmiger da und das nimmt ihm so ein bisschen von diesem hochbeinigen, gerade im Profil sieht man das, finde ich ganz gut, so ein CLA 45S neben einem CLA 200, da siehst du schon, dass das dann etwas von dieser Form, zumindest es entschärft die Form so ein bisschen.
Mhm.
Deshalb finde ich das wieder ganz gut.
Ja.
Auch wenn ich grundsätzlich, deshalb finde ich auch den Shooting Brake eigentlich besser, von der Form mich nicht so angetan.
Okay, wundert mich gerade ein bisschen, weil du auch diesen komischen, ich habe gerade den Namen vergessen, diesen Hyundai irgendwas da.
Ioniq 6.
Ja, genau, den feierst du doch auch noch mal, oder nicht?
Ich geil.
Das ist ja Banane, sein Urgroßvater.
Ja, manchmal kann ich das nicht so richtig erklären.
Ja, also, habe ich auch das Gefühl.
Ja, würde ich mitgehen, dass die sehr ähnlich von der Form sind?
Nee, ich finde den anderen noch viel mehr, also richtig bananig.
Ja.
Aber musst du ja selber wissen.
Kann ich mich jetzt gar nicht so gut verteidigen.
Ja, merke ich schon.
Aber also ist okay.
Den mag ich. Ja, alles klar. Gut, wir sind ja nicht beim Hyundai, wir sind ja beim Mercedes. Was mich wieder stört, wenn wir gerade schon dabei sind, sag ich mal, wie er steht, im Gegensatz zum normalen, dass das Heck nicht verbreitert wurde.
Mhm.
Das Seitenteil hinten, warum auch immer, das mag Mercedes ja einfach super gerne.
Spezialität von Mercedes.
Genau, bei viertürigen Autos grundsätzlich Heck nicht verbreitern. Nee. Das muss schmal bleiben. Vorne schön stämmig, denkst du erstmal, sieht richtig bullig aus, hinten Ende.
Schmalhand.
Ja, ich verstehe es nicht, wirklich.
Das ist der Signature-Move von Mercedes, ne?
Ja, aber es ist echt ein beschissener Signature-Move, muss ich sagen. Also, ja, weiß ich nicht. Also, es triggert mich. Klar, wenn du es jetzt nur im Profil siehst, fällt es ja nicht so extrem auf. Mhm. Aber gerade, wenn du dann so von schräg hinten guckst, was sowieso meiner Meinung nach nicht ganz so die Sahneseite vom CLA ist, da hätte ihm das schon wirklich gut getan, wenn er da so ein bisschen stämmiger stehen würde.
100%.
Es muss ja nicht so übertrieben, es wird ja nicht ein Black Series sein oder sowas. Aber so ein bisschen, ne?
Bisschen rausdrücken.
Ja,
bin ich komplett bei dir. Also, ja, ist halt Mercedes, ne?
Mhm.
Ja, kann man gar nicht sagen.
Ja, ich verstehe es nicht.
Ja, okay, dann gehen wir mal ans Heck ran. Da haben wir jetzt über den Spoiler natürlich schon gesprochen. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mehr drüber reden. Wir haben unten einen relativ großen Diffusoreinsatz in schwarz. 4 runde Endrohre. Finde ich eigentlich alles so stimmig. Ich persönlich, aber auch das ist wieder Geschmackssache, hätte jetzt die ganzen Schriftzüge komplett weggelassen.
Mhm.
Also steht links AMG, rechts CLA 45S. Aber ansonsten finde ich, ist das minus den Heckflügel ein gelungenes Heck.
Ja, also geht. Wie gesagt, bin ich so der Riesenfan von dem Heck vom CLA. Gibt auf jeden Fall bessere Winkel.
Mhm.
Ich finde es jetzt nicht per se hässlich, aber ich finde es auch nicht so richtig schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, was ich da ändern würde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es in dem Fall sogar so gut finden würde, wenn die Schriftzüge nicht da wären, weil ich finde immer, dass dann die Fläche zwischen den Rückleuchten und dem Kennzeichen relativ klobig wirkt, also relativ groß.
Mhm.
Deswegen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde es nicht so 100% gelungen.
Ja. Mehr können wir dazu auch nicht sagen. Ne? Also auch da sind wir wieder beim Punkt Geschmackssache. Mhm. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie euch das Hack gefällt, dann könnt ihr es natürlich gerne machen. Entweder bei Instagram oder per E-Mail. Achtungfahrspaß@gmail.com. Auch da alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Freuen wir uns immer von euch zu hören. Und damit hätte ich gesagt, springen wir in den Innenraum.
Innenraum.
Erstmal natürlich Bügelgriffe. Geil.
Ja. So. Sehr gut.
Ich bin zufrieden.
Perfekt. Nächstes Kapitel.
Nee, also Innenraum muss ich tatsächlich auch sagen, der gefällt mir richtig gut. Auch schon auf den ersten Blick. Und das liegt vor allen Dingen an den Performance-Sitzen. Das Auto hat die Performance-Sitze, die haben Aufpreis gekostet. Und das sind so Schalensitze. Und ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Also die sehen nicht nur cool aus, die sind in diesem Fall auch mit so gelben Inserts an der Seite und gelber Naht. Ich finde, die sitzen, also da sitzt man auch gut drin. Also die haben angenehmen Seitenhalt und sowas. Also über die Sitze, finde ich, die machen schon viel aus vom Innenraum so.
Die machen extrem viel aus, ja. Deswegen, was ich ja vorhin schon sagte, oh nee, habe ich nicht vorhin schon gesagt.
Das war im Vorgespräch.
Ja, habe ich im Vorgespräch gesagt. Ja. Gebe ich später auf einen.
Also der Geheimnisvolle.
Ja, genau, richtig. Ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen. Nee, aber finde ich auch, das macht wirklich extrem viel aus. Und du hast ja gerade gesagt, gelbe Akzente. Wir hatten ja witzigerweise gerade in der letzten Folge beim 27S McLaren, haben wir darüber gesprochen, dass wir es da ja nicht ganz so gut fanden, aber lag weniger an der Farbe. Hier, wie gesagt, ist es gut umgesetzt, finde ich. Also es sieht wirklich richtig gut aus. Nicht zu viel gelb, ist nicht so übelst ins Gesicht. So ein bisschen richtig top.
Ja,
gefällt mir auch sehr gut.
Die Sitze an sich sind in dieser Ledernachbildung Artico und dann Sitzflächen Mikrofaser Dynamica. Und jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Also wir reden hier über eine deutlich niedrigere Fahrzeugklasse. Und trotzdem, und das ist jetzt nicht nur auf die Sitze bezogen, finde ich, ist das gesamte Interieur hochwertiger als beim Geleos Folge 16.
Das gesamte Interieur direkt?
Ja, ich finde wirklich alles, was du so anfasst und so, also das Leder, da brauchen wir nicht drüber reden, dieses grobe Leder.
Ja, wollte ich wieder.
Genau, wollen
wir auch. Ich sehe schon deine Halsschlagader gerade. Brechen wir so, schnell ab.
Da finde ich wirklich, weil das hier ist ja, dadurch, dass es ein Vor-Facelift ist, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, hat er in meinen Augen auch noch die gute Lenkradgeneration.
Ja.
So, und gute Lenkradgeneration, was meine ich damit? Also erstmal finde ich schon mal richtig cool, und da weiß ich, dass du es auch cool findest, ist ein Alcantara-Lenkrad, also komplett Alcantara, nicht nur irgendwie im Griffbereich oder so.
Immer das sehr gut.
Schon mal, genau, ja. Schon mal grundsätzlich ein Pluspunkt. Mit gelber Naht und gelber 12-Uhr-Markierung, auch da. Da kann sich Porsche zum Beispiel mal eine Scheibe von abschneiden, die dann irgendwie immer rote 12-Uhr-Markierung bei gewissen Autos verbauen. Auch, egal, auch da, wenn das Interieur sonst gelbe Details hat. 12-Uhr-Markierung machen wir rot. So, also das
in
ist
gelb
hier schon mal.
Sticht die nicht so ins Auge.
Genau.
Siehst du einfach kaum.
So, und das passt hier schon mal alles. Aber wir haben hier eben auch dieses Lenkrad, was noch nicht diese reinen Touchflächen mit diesen zwei Doppelstegen hat. Sondern wir haben zwar auch schon diese ganz kleinen Touchflächen, das war ja so die ersten Versuche von Mercedes mit Touchflächen.
Diese kleinen Wischtasten so ein bisschen.
Genau. Ja. Aber darunter eben auch noch richtige Tasten und vor allen Dingen auch noch Walzen. Und ihr wisst ja, Walzen, das ist bei mir schon mal was Wichtiges so.
Grundsätzlich ja. Ich muss aber sagen, dadurch, dass diese kleinen Wischtasten auch schon da sind und du die für relativ viele Funktionen auch brauchst, so richtig geil finde ich es auch nicht. Aber es ist natürlich besser als das, was danach kam. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Genau, ja. Also deshalb finde ich, ja, es könnte noch perfekter sein, aber verglichen mit allem, was danach kam, ist es schon viel besser von der Bedienung her und es sieht auch hochwertiger aus.
Ja, das stimmt, das so, auf jeden Fall.
Und wir haben auch nicht diesen ganz kleinen Pralltopf.
Es fühlt sich ja auch hochwertiger an, muss man auch dazu sagen.
Absolut, ja. Ja. Man muss auch noch dazu sagen, das ist so ein, das ist von der Lenkradgeneration ja so eine Art Twitter-Generation, weil es ist zwar noch diese klassische in Anführungsstrichen Lenkrad-Generation, aber trotzdem schon mit diesen Display-Tasten, diesen Satelliten, von denen Christian ja auch in seiner Sprachnachricht gesprochen hat. Also du hast rechts und links unterhalb der Lenkradspeichen nochmal so Display-Tasten, wo du eben Fahrmodi einstellen kannst oder auch Auspuffklappe auf, sowas. Also du hast da so verschiedene Funktionen. Da haben wir ja im CLE, glaube ich, beim CLE drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Die finden wir beide ganz cool.
Ja, absolut.
So schnellzugriffmäßig und es sieht auch eigentlich ganz cool aus.
Es funktioniert gut und es sieht halt auch direkt, es setzt sich wieder so ein bisschen ab von einem normalen CLA mit AMG-Paket. Und da bin ich immer ein Freund von, wenn du das Topmodell hast, dass nicht irgendwie einer, der nur ein Paket hat, genau gleich aussieht.
Ja.
Das ist schon mal schön, dass da wieder so ein Detail ist, was darauf hindeutet, okay, du hast hier wirklich den richtigen AMG.
Definitiv. Und jetzt muss ich hier Christian nochmal loben, denn das Auto, wie gesagt, 42.000 Kilometer knapp, als wir es gefahren sind, das Lenkrad, richtig pico.
Ja.
Also manchmal sieht man ja Alcantara-Lenkräder, wo sich die Leute vorher gefühlt noch mal irgendwie eine Tonne Nivea in die Hände klatschen und dann da reinlangen.
Ich dachte direkt Frittenfett eigentlich.
Ja, aber gut. Oder das. Also es gibt ja manchmal so Alcantara, deshalb ist ja Alcantara auch eine Zeit lang gefühlt so in Verruf geraten, weil alle sagen, ja, das sieht ja sofort speckig aus. Kommt immer drauf an, wie du da reinlangst und wie du es auch pflegst.
Mhm. Ja, klar.
So, und das hier sieht wirklich, also es sah richtig gut noch aus.
Ja, ne? Extrem gut, sah sehr gut aus und fühlte sich auch sehr gut an dementsprechend.
Ja, nichts platt gedrückt, also da hat Christian sehr drauf geachtet und ist gut gepflegt, wie das ganze Auto, muss man dazu sagen. Ne?
Absolut.
Dann kommen wir einmal kurz auf das Infotainment, also dein Spezialgebiet. Ne? Mhm. Also wir haben ja hier das Panorama-Display, zwei jeweils 10,25 Zoll große Displays.
Klar,
weiß also ich. Digitale Instrumente, rechts davon dann Navi und Infotainment-Bildschirm. Wir hatten bei ihm das MBUX High-End-Paket an Bord. Und Christian ist auch so jemand, der ist sehr affin, ähnlich wie du.
Ja.
Genau. Also wirklich affin.
Ja.
Und er hat zum Beispiel erzählt, eine Sache, die ihn mega gestört hat, ist, er hatte dieses High-End-Paket und hat zum Beispiel auch voll oft die Funktion von der App genutzt, dass du schon vorher dein Ziel ans Auto schicken konntest. Dann bist du eingestiegen, war alles schon eingestellt, so, dann konntest du losfahren. Luca guckt hier und weiß
das
überhaupt nicht, was los ist.
Ah ja.
Und jetzt kam das Ding, nach 3 Jahren ist dieser Dienst halt abgelaufen.
Ah, ja, ja.
Und dann ging das nicht mehr. Und das ist natürlich richtige Kacke. Da hat Christian auch gesagt, es ist halt mega nervig. Du bist das halt dann 3 Jahre lang gewohnt.
Ja, klar.
Nutzt das auch viel. Und dann, da gab es noch andere Funktionen. Das ist jetzt so ein plakatives Beispiel, was mir eingefallen ist. Und dann musst du das ja aktiv verlängern.
Ja. Sowas. Schön monatlich dafür bezahlen, ne?
Sowas.
Ja, das Abo-Modell nervt. Einfach was Feines.
Ja, sowas nervt einfach, ja. Von daher, wenn es funktioniert und du alles gebucht hast, cool. Wenn es dann halt ausfällt oder es dann halt abläuft, ja, richtig kacke.
Jo, das ist echt nervig.
Und jetzt haben wir noch ein kleines Detail, da kannst du sicherlich noch was zu sagen, weil du bist ja Power-User. Weil wir einen Vor-Facelift hatten, hatte das Auto noch ein Trackpad.
Mhm.
So, das Trackpad müsst ihr euch so vorstellen, ist quasi in der Mittelkonsole. Darüber kannst du dann halt wie mit so einer Maus wischen und so, ne? Kannst Sachen, kannst
genau, auch oder auch schreiben vor. Da drauf, kannst ja auch Buchstaben schreiben da drauf und so weiter. Und allgemein um das Trackpad rum hast du ja auch noch so ein paar Tasten, die auch teilweise ganz hilfreich sind. Auch zum Beispiel für Lautstärke. Wenn du wieder mit dem Lenkrad das nicht hinkriegst, weil da gerade wieder irgendwas durch die Gegend wischt, dann kannst du es da machen zum Beispiel.
Ja.
Ja, also eigentlich recht hilfreich. Hat sich Mercedes auch gedacht, hat gedacht, eigentlich echt eine ganz geile Erfindung. Das lassen wir mal weg beim Facelift.
Richtig.
Das brauchen wir nicht mehr.
Aber was man braucht.
Was man braucht, ist ja eine Ablage für ein Smartphone.
Mhm.
Ist ja wirklich so. Ist ja total naheliegend. Ne? Da machst du so eine gummierte Fläche, kannst du da dein Smartphone hinlegen.
Mhm.
Mega gut.
Ja.
Blöd nur, dass sie scheinbar bei der Planung noch ein iPhone 4 oder so verwendet haben. Das passt da nämlich perfekt rein. Alles darüber wird schwierig. Also ich rede nicht von Max. Ne? Du brauchst kein Max. Selbst ein normales iPhone einer neueren Generation passt halt nicht rein. Und dementsprechend hast du einfach so eine gummierte Fläche, die halt da ist. Also es ist auch für nichts anderes zu brauchen, weil sie nicht so tief ist, dass du sagst, okay, dann lege ich da andere Gegenstände rein, Haustürschlüssel, was weiß ich was. Mhm. Nee, es ist theoretisch nur fürs Handy und das passt halt leider nicht. Aber sonst echt eigentlich gut durchdacht.
Also um es nochmal ganz einfach zusammenzufassen, du hattest ein Trackpad, was hilfreich war, ein paar Schnellzugriffstasten. Das ist beides entfallen, dafür hast du jetzt eine Ablagefläche, in die dein Smartphone nicht reinpasst.
Genau. Dementsprechend, logischerweise, musst du dann immer nach vorne lang, wenn du was am Display verstellen möchtest.
Mhm.
Also entweder versuchst du es übers Lenkrad, klappt aber ja nicht, weil du hast ja am Lenkrad gar keine Tasten mehr, sondern nur diese Wischdinger.
Im Facelift.
Ne? Ja, genau. Wir reden ja vom Facelift gerade, genau. Funktioniert ja nicht, hat ja keinen Bock, dann bist du sauer, denkst, okay, gut, dann machst du es übers Display, musst du direkt zum Display lang. Ich habe ja zum Glück lange Arme.
Mhm.
Ich glaube aber, wenn du nicht so lange Arme hast, ist das schon so ein bisschen unpraktisch, weil es schon relativ weit weg von einem ja eigentlich ist. Und dann musst du da mit dem Touch rum. Es lenkt auch gar nicht vom Fahren ab. Das ist super gut. Also.
Und man weiß ja selber von diesen Displays, je nachdem, wie weit die halt weg sind, wenn es dann halt irgendwie noch ein bisschen huckelig wird, dann verdrückt man sich auch schnell.
Ja, genau.
So, ne? Ja, also das war auf jeden Fall richtig cool.
Weil dieses Trackpad, das konntest du halt so ohne zu gucken benutzen.
Ja.
Hast einfach recht an, ein bisschen nach unten, konntest noch ganz normal auf die Straße gucken, hast es hinbekommen.
Intuitiv.
Ja, das ist jetzt leider nicht mehr so richtig machbar.
Ja, also ihr merkt schon, wir kommen wieder zu dem Punkt, es ist Neues nicht immer besser, ne?
Nee, leider sehr selten inzwischen ist es besser, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay. Grundsätzlich können wir jetzt noch sagen, dass Christians Auto echt ziemlich gut ausgestattet war. Also es war, du bist ja noch besser in den Ausstattungsdetails drin, aber Head-Up-Display hatte der Wagen, bin ich zum Beispiel großer Fan von. Panoramadach bin ich kein großer Fan von, aber sagst du ja immer, dass es auch ein guter Wiederverkaufspunkt ist.
Absolut.
Ne? Burmester Soundsystem haben wir getestet, war auch ziemlich gut.
Mhm.
Ach so, ja, jetzt kommen wir zu dem Detail, habe ich hier notiert, das quasi ja weggefallen ist. Und zwar sind das die roten Gurte. Man konnte zumindest im Innenraum dann entfallrote Gurte wählen. Und das ist natürlich bei dem Spec, wo wir jetzt schon 12-mal gesagt haben, gelb-schwarz, ist das natürlich wichtig. Und ja, das hat Christian auch gemacht.
Da frage ich mich, da saß ja wahrscheinlich jemand in der Designabteilung und hat sich gedacht, bei manchen Specs beißt sich das ja vielleicht, das Rot, mit dem Interieur. Deswegen kann man es abwählen. Es ist einfach schlicht schwarz.
Ja.
Außen gab es es aber nicht. Da kann sich es nicht beißen.
Ja.
Ist nicht machbar.
Das war wahrscheinlich jemand anderes.
Ja, offensichtlich.
Und der hat gesagt, es muss rot.
Ja.
Weil rot ist das Sportliche.
So.
So. Das soll ja jeder von außen sehen, dass das hier das Sportliche ist.
Aber das verstehe ich nicht, weil dann gab es ja schon jemanden, der dem offensichtlich aufgefallen ist. Okay, es passt nicht immer.
Ja.
Das heißt, wir können das ändern. Mhm. Aber sonst so zu Ende gedacht wurde nicht mehr.
Schauen wir nicht. Ja.
Ja, schön.
Weiß ich jetzt auch nicht. Also immerhin ging es drin so, dass halt drin das Farbkonzept 1:1 richtig gut durchgezogen werden konnte. Und außen dann halt nicht ganz.
So.
Ja, ist nun mal so.
Tja.
Kann man dazu sagen.
Blöd. Aber um noch ganz kurz auf die Ausstattung einzugehen.
Mhm.
Eine Sache ist mir aufgefallen, die fehlt. Und da hatte ich auch Christian tatsächlich drauf angesprochen. Und zwar Keyless. Der hat kein Keyless gehabt, der Wagen.
Mhm.
Und da hat er sogar echt einen guten Grund für gehabt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn du Keyless hast bei Mercedes, daran erkennst du es immer, an deinen geliebten Bügelgriffen hast du dann nämlich immer Chrom oben drauf.
Mhm.
Und da sagt er, passt ja nicht, wollte er nicht haben.
Mhm.
Zack.
Wusste ich gar nicht. Ja. Also ich wusste nicht, dass das dann immer, dass das damit zusammenhängt.
Ja, daran erkennst du, ob ein Wagen Keyless hat oder nicht. Dass oben drauf immer so eine
Chromlinie,
so eine Chromlinie ist dann quasi.
Ah, okay, krass.
Mhm.
Ah, siehst du, habe ich auch noch was gelernt.
Tja.
Okay. Und ist das ein beim Verkauf, ist das ein Hindernis?
Ich glaube, für Leute, die unbedingt Keyless haben wollen, mit Sicherheit. Ich glaube aber im Großen und Ganzen würde es einigen Leuten wahrscheinlich nicht auffallen, bis sie den vielleicht gekauft haben, merken, verdammt.
Nicht so wie bei mir.
Dann ist schon zu spät.
Ja. Na, dann könnte man ja sagen, passt wenigstens optisch jetzt.
Eben, genau.
So, okay.
Richtig.
Ja, gut. Hast du noch was zur Ausstattung?
Nee, sonst eigentlich nicht.
Okay, dann kann ich noch mal kurz erzählen, weil ich habe mich natürlich auch für die Fotos mal wieder hinten reingesetzt. Also das Auto ist ja nun mit 4,70 Meter nicht gerade kurz. Dafür dachte ich, hinten hätte ich ein bisschen mehr Platz erwartet. Es ist jetzt nicht ultra eng, also ich kann da sitzen so mit meinen 1,83. Aber angesichts der Außenmaße hätte ich schon gedacht, ein bisschen mehr Platz. Das ist halt CLA, ne? Bin ja bei dir auch ein paar Mal hinten mitgefahren.
Mhm.
Ja, da merkt man dann irgendwie, dass der Platz nicht so richtig gut genutzt ist. Oder fühlt sich zumindest nicht so an.
Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen so ein kleines Mercedes-Problem irgendwie.
Mhm.
Weiß ich, die schaffen das ganz gut, dass du relativ große Autos hast,
ja,
wo du hinten echt in den seltensten Fällen wirklich gut sitzt. Irgendwie. Mhm. Also musst du schon wirklich ganz großen nehmen, dass du da vernünftig sitzt.
Ja.
Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht irgendwie so ein bisschen auf Kosten des Designs. Also dass da deswegen so ein bisschen so ist, dass da einiges dann weggeht, weil die sind ja schon sehr durchdesignt, immer so die Interieur von Mercedes, muss man ja sagen. Und ich bin jetzt vielleicht jetzt nicht jemand, der komplett davon immer so begeistert ist oder abgeholt wird, aber es sieht ja schon immer gut aus, macht ja was her.
Ja,
das definitiv. Muss man ja zugeben. Und von daher, vielleicht ist das dann so ein bisschen der kleine Punkt, der dann mitschwingt dann.
Ja, ist ja auch immer eine Frage des Use Cases.
Ja.
Ne? Also ich weiß, dass Christian ja zum Beispiel auch nicht super häufig zu viert gefahren ist. Und wenn man dann mal zu viert fahren oder auch zu fünf fahren muss, dann geht's ja.
Ja, eben.
Ist halt nur nicht so.
Ist ja nicht das klassische Auto, wo du jetzt mit der Familie in Urlaub fährst.
Eben.
Ja.
Und dafür wiederum ist der Kofferraum, schöne Überleitung, ist der Kofferraum eigentlich gar nicht mal so klein. 460 Liter.
Ja.
Das finde ich zum Beispiel wieder einen ziemlich ordentlichen Wert für die Klasse.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Gerade für ein Coupé, ne?
Ja, eben. Ja. Ich habe hier in meinem Innenraumkapitel keine Notizen mehr, was bedeutet, ich wäre durch.
Ich auch.
Dann geht's zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Wir machen die Haube auf und sehen, das ist ein echter AMG-Motor. One man, one engine.
Mhm.
In diesem Fall mit Plakette von Maximilian Beetz. Liebe Grüße.
Aber es ist trotzdem ein relativ ungewöhnlicher Anblick, wenn man an einen echten AMG-Motor denkt. Weil er sieht dann doch relativ kompakt aus. Also
kompaktes Auto, kompakter Motor, ne?
Genau.
So.
Ja. Aber sieht jetzt nicht unbedingt nach einem V8 aus. Liegt auch daran, dass keiner ist.
Ah, so ein Ding.
Ja, richtig. Wir haben nämlich einen 2-Liter Vierzylinder Turbobenziner. Motorcode M139. Cool. Ich wollte gerade 193 sagen, ich habe schon vergessen, wie man Zahlen liest.
Kurz rebootet.
Genau. Kurz runtergefahren. M139 scheint eine schwere Zahl zu sein.
Okay.
DE20AL.
Okay. Und ja. Das sind deine Spezialdisziplinen.
Ja, ne? Jetzt doppelt fast.
So ein Hänger, ey.
Scheiße, ey. Können wir nochmal komplett von vorne anfangen, bitte?
Ganze Folge.
Ja, ganz natürlich.
Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Okay, ja. Also M139 habe ich mir gemerkt, danach nichts mehr.
Ja, DE20AL.
Ah ja, ja. So.
Das kriege ich noch hin, das andere sage ich nicht nochmal.
Und das ist ein, wie du schon gerade gesagt hast, 2 Liter Vierzylinder-Turbo mit einem wirklich großen Turbo. Ne? Das sieht man nämlich auch auf den Bildern. Mhm. Das ist ein ordentlicher Apparillo.
Ja, auf jeden Fall. Aber nur so kommt man auch zu dieser Literleistung. Mhm. Wir haben nämlich tatsächlich 421 PS, also über 200 PS Literleistung. Das ist schon wirklich krass.
Ja, also 421 PS aus dem Vierzylinder mit nur 2 Litern Hubraum und das als Serienleistung. Ne? Wir reden ja jetzt hier nicht über irgendein Auto, was nachträglich hier noch irgendwie aufgebohrt wurde oder sowas. Also entsprechend sind auch die Fahrleistungen halt krass. Was ich davor noch einmal zumindest loswerden wollte, das geht immer so unter, weil ich glaube, die meisten reden halt, wenn man über einen CLA 45 spricht, automatisch über den S.
Ja.
Aber es gab auch einen CLA 45 ohne S. Der hatte den gleichen Motor, also auch mit 2 Litern Hubraum, aber eben nur, in Anführungsstrichen, 387 PS.
Mhm.
Was ja auch schon richtig viel ist.
Ja. Aber der ist auch tatsächlich echt relativ selten.
Ja, also ich glaube, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ist so ein bisschen wie bei Porsche mittlerweile, wenn du ein Turbo bestellst, bestellt fast jeder ein Turbo S.
Ja.
Kaum noch jemand ein Turbo. Also entweder willst du halt volles Met so und sonst gäbe es ja auch noch den CLA 35, so als Einstiegs-AMG. Ja, also
ich glaube auch, dass es das wahrscheinlich ist, weil zum Beispiel beim C63 gab es ziemlich viele Nicht-S.
Mhm.
Aber da lag es wahrscheinlich daran, dass die Leute gedacht haben, okay, ich möchte unbedingt einen V8, Rest ist mir egal. Dann konntest du nicht sagen, dann nehme ich einen C43.
Außerdem
war's also beim alten.
Ja, außerdem war es beim C63 damals, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, der war doch so im Leasing, wurde ja auch so verschenkt.
Ja, ja,
das stimmt. War auch locker, dass die meisten dann gesagt haben, ja, scheiße, S nicht drin. Aber ist ja schon C63, reicht. Eben,
reicht.
Ausstattung brauche ich nicht, hat er ja alles.
Ja, eben. Und so ein S ist ja auch schnell rangeklebt.
Eben, siehste.
Ist wirklich, also ist jetzt echt kein Spaß. Ich habe ja schon einige von den Dingern auch angekauft. Ist ganz oft da hinten dran. Auch bei normalen C63 steht einfach noch, ist ja schnell gefaked.
Ja, kann man
weiß ja keiner machen. Auf den ersten Blick.
Ja, okay. Also hier haben wir auf jeden Fall quasi alles, was geht. Also den größten CLA. Und wir haben noch nicht gesagt, wie viel Newtonmeter das Auto hat. 500.
Mhm.
Also, das ist schon wirklich gut. Dazu kommt, dass wir hier immer Allrad und immer ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit dem schmissigen Namen AMG Speedshift DCT 8G haben.
Da kommt der Deutsche einfach nicht raus, glaube ich. Der muss, das muss alles damit drin sein, irgendwie ja. In dem Namen.
Es muss AMG sein. Die Leute müssen doch wissen, dass das Speedshift ist. Ne? Ist nicht langsam.
Ist echt schnell.
Ja, genau.
Aber nicht, dass sie nicht wissen, wie das aufgebaut ist. Double Clutch muss mit drin sein.
Ja, und DCT. Auch wie viele Gänge auch.
Ja, eben. So.
Und nicht, dass sie denken, das ist Slow Shift.
Ja, ja, eben.
So, das wird sagen blöd. Wir das nochmal. So. Ja, also, ihr könnt euch merken, Allrad und 8-Gang-Doppelkupplung. Und Fahrleistung für dieses Auto haben wir auch. Und die sind vor allen Dingen so beschleunigungsmäßig wirklich krass.
Mhm. 4 Sekunden glatt auf 100 und ein Topspeed von 270 abgeriegelt. Könnte sogar theoretisch also noch schneller.
Ja.
Das ist schon in der Kompaktklasse, das kann sich sehr gut sehen lassen, definitiv.
Absolut. Und du hast ja auch gesagt, damals, als er rauskam, war das der stärkste Vierzylinder, Serien-Vierzylinder. Ich weiß gar nicht, das hätte man jetzt natürlich in der Recherche noch mal rausfinden können. Gibt es mittlerweile einen stärkeren? So ad hoc fällt mir keiner ein.
Serie wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja.
Vielleicht sogar
immer noch.
Immer noch, ja. Könnte eigentlich sein, aber ich weiß es nicht genau.
Ja, also da entschuldigt, da haben wir nicht weiter recherchiert. Auf jeden Fall ist es immer noch, wenn es jetzt einen stärkeren gibt, der uns gerade entfallen ist, ist es einer der stärksten, wenn nicht sogar immer noch der stärkste. Das Gewicht ist dann wiederum nicht mehr so ganz leicht.
Ja, das ist nicht so richtig Kompaktklasse, ne?
Ja.
1685 Kilo Leergewicht.
Mhm.
Noch nicht wenig.
Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch, was die Fahrleistung angeht, noch einen interessanten Wert gefunden während meiner Recherche. Und zwar hat Sportauto 2022 einen CLA 45S im Supertest gehabt. Und da ist das Auto auf der Nordschleife 7 Minuten 45 gefahren. Zugegebenermaßen auf Semislicks, auf Pirelli Trofeo R.
Mhm.
Und da hat Sportauto auch nochmal den Vergleich gezogen. Und das finde ich jetzt interessant. AMG C63 S Coupé, also haben wir gerade drüber gesprochen, V8, 510 PS, auf Cup 2, also auch Semislicks, zwar nicht der gleiche Reifen, aber wenigstens ähnlich. Was schätzt du, wie schnell war der auf der Nordschleife? 7,45 der CLA.
Wahrscheinlich kaum, 47.
7,44.
Okay, das ist knapp.
Eine Sekunde.
Mhm.
Was wiederum zeigt, dass dieses Auto zwar keinen V8 hat, aber zumindest sehr potent ist.
Mhm.
So, das fand ich, war einfach nochmal so ein interessanter Wert. Beide auf Semislicks. Fand ich, konnte man hier nochmal einmal droppen.
Ja, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es bedingt interessant bei einem AMG.
Weil die das alle ist, nicht so performen.
Es ist für mich halt kein Streckenauto. So. Also ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten holen sich einen CLA 45 oder einen C63, um auf dem Ring damit zu ballern. So ein AMG GTR mittlerweile, der kann ja wirklich ordentlich was. Oder auch gerade AMG GT Black Series, hat nicht umsonst den Rekord gehabt.
Ja.
Natürlich können die was und Mercedes kann das auch. Aber ich denke, so gerade diese Autos im Normalen sind jetzt nicht so, dass du sagst, da müssen jetzt irgendwie krasse Rundenrekorde. Das finde ich dann teilweise ein bisschen irgendwie unnötig. Das ist irgendwie am Thema vorbei. So.
Du meinst, die müssen eher auf der Disco-Meile funktionieren.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber die sollen bei 150 auf der Disco-Meile schon gut liegen.
Und ordentlich knallen.
Ja, natürlich.
Und 87 ambiente Beleuchtungsfarben haben.
Oh ja, alle wechseln die ganze Zeit.
Ja, okay. Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, aber ich fand einfach jetzt hier nochmal den Vergleich interessant. Plus, das finde ich jetzt ist auch nochmal so ein Punkt, du hast es ja eigentlich gerade auch nochmal erzählt. Man hat ja noch so vielleicht im Hinterkopf so AMGs oder auch Mercedes sind jetzt nicht so die Rennstreckenautos, aber die funktionieren mittlerweile wirklich schon seit einigen Jahren richtig gut. Ne?
Absolut,
ja. Es nutzt nur keiner wirklich.
Ja, obwohl so, ich finde AMG GTR ist ja schon relativ häufig am Ring.
Ja.
Das ist schon so ein Auto, was da auch angekommen ist und der auch wirklich performt. Der kann ja auch wirklich richtig ordentlich was. Ich glaube, vorher war das einfach nicht so, das war eher so ein Langstreckenbomber. Das war eher so für Autobahnen und sowas mit richtig Dampf.
Ja.
Und das hat sich jetzt so über die Zeit so ein bisschen gewandelt. Deswegen ist es vielleicht auch relevanter geworden, aber nicht relevant genug, weil nur Speed und so weiter reicht nicht aus. Haben wir ja nun beim neuen C63 perfekt gesehen.
Ja,
also die Leute wollen schon noch immer noch diese Emotionen und wollen da irgendwie dann V8 in einem C63 drin haben. Und da ist, glaube ich, relativ egal, ob das Ding vielleicht sogar 10 Sekunden langsamer wäre als der Vorgänger.
Ja.
Hauptsache Klang passt und das Feeling ist einfach da irgendwo, ne?
Das stimmt, ja. Zum Abschluss dieses Kapitels, um hier direkt mal ins Fahrenkapitel gleich überzuleiten, haben wir natürlich noch Preise für euch. Christians Auto hat 2021 einen Neupreis von ungefähr 89.000 Euro gehabt. Das ist nicht wenig.
Das ist auch amtlich in der Kompaktklasse, das muss man sagen.
Schon heftig, ja. Mittlerweile gibt es ja auch das ein bisschen günstiger, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich mal, wie immer, den Gebrauchtwagenmarkt gecheckt. Und da gehen die mit bis 50.000 Kilometern so ungefähr bei 50 los. Ich glaube, bis 100.000 hast du auch noch mal geguckt, irgendwie mit 40 oder so.
Ungefähr 40, da gibt es so die allergünstigsten CLA 45S. Wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt einen CLA 45S und habe ein tightes Budget und kann mit über 100.000 Kilometern leben, dann so ungefähr 40, ja.
Ja, so wie gesagt, also für so einen ähnlichen, sag ich mal, wie unser, muss man auf jeden Fall mindestens 50 auf den Tisch legen. Allerdings ist das noch so ein bisschen ausstattungsbereinigt, wenn man einen nimmt, der dann auch zum Beispiel das Aero-Paket hat oder auch die Sitze, das war das, was ich im Innenraumkapitel eigentlich sagen wollte.
Danke,
ich habe kurz, kurz durcheinander gebracht, dass wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben. Da gehen wir mal so ein paar Daten eben durch und dann mal auch die mobile Suche immer, damit wir da ähnliche Preise haben. Und diese Performance-Sitze, die bringen schon wirklich was im Preis.
Mhm.
Also ich sag mal, für ein vergleichbares Auto musst du mindestens Mitte 50 hinlegen. Es kann auch schon schnell in die oberen 50er, vielleicht sogar bis 60 hingehen. In dem Fall muss man sagen, die Farbe dämmt es natürlich wieder so ein bisschen ein, die Euphorie. Also die Sonnengelben sind in der Regel relativ günstig oder sind eher günstiger am Markt als jetzt vielleicht ein grauer oder ein schwarzer. Einfach weil die Farbe natürlich, da musst du schon den richtigen Kunden für finden, ne?
Ja, die Leute haben keine Ahnung, kannst du ja so sagen.
Ja.
Ja. Ich würde einfach alle gelben kaufen, dann hast du auch ein Monopol.
Ah, so.
So, ich habe nämlich mal geguckt, aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nur 3 gelbe CLA 45S im Angebot. Mhm. Kaufst du die alle? Dann müssen die schon mal zu dir kommen.
Mhm.
Siehste.
Ja. So. Und dann schreibst du einfach 100 rein und dann kommen die Leute, weil sie sagen, ich will unbedingt gelben.
Und dann der andere schreibst 120. Sagst ja, der nächstgünstigste 120, ja, steht hier.
Fuchsmove, ja, okay.
Ich erkläre dir das nochmal
in
so einem Vier-Augen-Gespräch, wie das funktioniert.
Alles klar, also mit 3 gelben CLAs krebbelst du den Markt um.
Ja, das wird was.
Ja, gut. Ich steige übrigens nicht mit ein in das Business, ich wollte es nur schon mal sagen.
Nein, also ich kann ja verstehen, dass das wirklich was für jemanden ist, der halt Bock drauf hat, ein gelbes Auto zu fahren. Und du hast ja schon immer gesagt, auch beim normalen CLA, da vielleicht sogar noch krasser, ne, sind die gelben immer die günstigsten. Ne?
Ja, genau. Da ist es noch extremer.
Okay, so, damit haben wir den Preischeck. Und dann bedeutet es, wir fahren jetzt los.
Fahren.
Ihr habt ja eben schon gehört beim Soundcheck. Also erstmal gibt es so einen Emotionsstart bei diesem Auto. Mhm. Dann knallt der eben so ein paar Mal. Und da waren wir selber alle, glaube ich, sogar überrascht. Kein Softlimiter.
Ja. Und das 2021.
Eben. Man ist ja eigentlich so komplett darauf gepolt. Ich drehe nur so bis 3, 3,5, weil danach wird es eh dieses So, und dann hat Christian auch selber hochgedreht und meinte auf einmal selber, ja krass, kein Softlimiter. Siehst du mal. Das ist auf jeden Fall wirklich mal ein sehr positiver Punkt in so einem modernen Auto, wo man einfach mal frei ausdrehen kann.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein sehr positiver Punkt, ohne dass wir auch nur einen Meter gefahren sind. Und dann wollen wir an dieser Stelle auch noch mal den Hinweis droppen für alle, die das eben vielleicht nicht so ganz klar verstanden haben. Auf unserem Auto waren Winterreifen montiert, ne? Also wir hatten da Michelin Pilot Alpine 5 drauf. Mhm. Nur, dass ihr das vielleicht noch mal so im Hinterkopf behaltet, wenn wir jetzt gleich über das Fahren an sich reden. Wenn wir euch jetzt so mitnehmen auf diesen, oder das ist ja schon ein bisschen her, können wir auch offen sagen, als wir gefahren
sind. Deswegen übrigens auch die Winterreifen, muss man vielleicht auch mit ihm kurz erwähnen. Ja. Ne? Also es war so kurz nach dem Winter gerade.
Genau.
Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass wir im Hochsommer mit Winterreifen durch die Gegend gebraten sind. Nee, das würden wir jetzt auch nicht.
Keine 25 Grad.
Nee, ne? Eben, genau.
Ja. Was mir direkt aufgefallen ist, also ich bin zuerst gefahren. Ich bin das Auto davor auch schon mal gefahren, muss ich sagen. Aber es ist ja dann doch immer noch mal wieder so eine Auffrischung von den ersten Eindrücken. Schon so beim Losfahren ist das Fahrwerk straff. So, es ist jetzt nicht hart. Christian hat ja gesagt, dass er zum Beispiel gerade diese Spreizung super findet bei dem Auto. Und ich finde auch, dass es eine deutliche Spreizung gibt. Also in Komfort ist das Auto schon ruhiger als eben in Sport Plus. Aber auch schon in Komfort finde ich das Fahrwerk jetzt, es ist nicht komfortabel.
Mhm. Ja, ich verstehe ein bisschen, was du meinst. Ich habe ja einen relativ viel Vergleich bei Mercedes und ich muss sagen, ich fand es schon recht gut, weil als die angefangen haben, so mit diesen knackigeren Fahrwerken, früher war es ja so Couch, und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir sportlich. Mhm. Da war es wirklich, dass du gedacht hast, okay, sportlich heißt knüppelhart.
Ja, einfach nur hart.
Einfach hart, so, ja, dann ist sportlich automatisch. Das finde ich ist nicht mehr der Fall. Also ich finde, es ist schon relativ ausgewogen, aber es könnte natürlich noch ein bisschen weicher sein. Ich finde aber, es passt zu dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klar, es ist ja auch ein Kompaktsportler, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt jemand da einsteigt und sagt, oh, ich erwarte mir jetzt hier so einen Mercedes-Fahrkomfort, den kriegst du auch mit der Spreizung nicht hin, ne? Also es ist zum Beispiel deiner, das waren ja Hybride, können wir ja sagen, die sind ja ultra weich.
Ja, die Feder, ja, aber die sind wieder auf dem anderen Ende
der Skala zu schlecht. Genau, die sind viel zu weich,
genau, und
die kriegst du auch nicht hart.
Ja.
So, und hier fällt es dann, glaube ich, deshalb auch noch viel krasser auf, da geht's gar nicht so richtig, also komfortabel.
Ja. So. Ich finde aber grundsätzlich zum Charakter von einem Kompaktsportler, da wünsche ich mir eher in die Richtung. Also da denke ich eher so ein knackiges Fahrwerk. Das kann ruhig ein bisschen härter sein, finde ich da gut. Also
ja,
in der absolut. C-Klasse, muss ich sagen, hätte mich das schon eher gestört.
Mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass es mir irgendwie negativ aufgefallen ist, aber ich wollte zumindest einmal quasi so für die Leute, die sich jetzt gar nicht vorstellen können, wie fährt so ein CLA 45S 4MATIC Plus Coupé. So, dass sie dann zumindest schon mal wissen, okay, also es wird jetzt nicht so ein ganz normaler Mercedes und ich wiege so durch die Kurven. Es ist sportlich, aber es hat eine gute Spreizung, das finde ich auch.
Ja.
Ansonsten kann man wirklich sagen, wir sind ja am Anfang das Auto erstmal warm gefahren, so ein bisschen über Land. Das Auto ist wirklich einfach sehr unkompliziert. Macht alles gut so. Wenn du jetzt nicht auf Sport oder Sport Plus fährst, ist der Sound auch relativ zurückhaltend. Mhm. Ist jetzt nicht so eine permanente Knallbude so. Also kann man auch leise fahren, wenn man es will. Und das Auto funktioniert einfach. Also wie gesagt, man sitzt gut in diesen Sitzen. Es lenkt ordentlich. Es federt ordentlich. Aber natürlich ist das nicht das, was wir wirklich testen wollten. Ne?
Nö, aber es ist ja trotzdem interessant zu erwähnen, dass die Alltagstauglichkeit auf jeden Fall gegeben ist. Also den kann man ganz entspannt im Alltag benutzen. Und das ist ja gerade auch so in der Kompaktklasse auch nicht immer unbedingt selbstverständlich. Es gibt ja einige so Krawallbrüder, wo du denkst, die würde ich jetzt nicht jeden Tag fahren wollen.
Absolut.
Und das in dem Fall, den kann man ganz entspannt als Ein-Auto-Lösung fahren, definitiv.
Ja, also das, was Christian eingangs gesagt hat, würden wir, glaube ich, beide so unterschreiben.
Ja.
So, und dann fängt man an diesen Bediensatelliten zu drehen. Dann kann man ja in Sport und Sport Plus gehen. Und dann kann man ja aber auch noch mal nicht nur die Fahrmodi auswählen, du kannst dann ja auch noch in den Fahrmodi richtig viel anpassen, ne?
Ja.
Das war ja genau dein Ding, ne?
War komplett mein Ding. Hab ich richtig Bock.
Ich weiß noch, als du da gefahren bist, weil, ja, das kann ich jetzt hier alles einstellen. Ja, wo bin ich jetzt hier auf Sport?
Ja, ich muss auch sagen, das hatte ich, glaube ich, auch schon 3, 4 Mal irgendwo erwähnt. Ich verstehe halt nicht, warum brauchst du Sport, Sport Plus und Race? Also ich denke mir
bisschen
so,
entweder abgehen, viel abgehen, komplett Eskalation.
Ausrasten. Aber ich denke mir so, ich kann doch, also entweder fahre ich gerade entspannt, komfortabel, oder ich sage, ich fahre jetzt heute ein bisschen ambitionierter. Mhm. Dann gehe ich in Race. Ja. Die anderen beiden Dinger dazwischen, denke ich so, wofür? Also ich möchte schon ambitionierter fahren, aber nicht zu ambitioniert. Nee, genau.
Aber
nicht
das, alles.
Aber es ist doch gut, wenn du musst ja nicht alles fahren, nur weil du in Race-Modus bist. Doch. Aber der Wagen gibt dir zumindest alles, was er hergeben kann. Das ist ja eigentlich das Sinnvollste in meinen Augen, wenn ich gerade sportlich fahren will, ohne dass ich jetzt durchgehend irgendwie nur ausraste. Aber ist ja trotzdem, denke ich, so, okay, der zeigt mir jetzt, okay, das ist an dem Ende der Skala das Beste, was ich dir geben kann. Dann nehme ich das doch und sage nicht, okay, ich nehme Sport. Sport normal.
Langsam
ran. Ich verstehe es wirklich nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es nervt mich auch einfach, nur weil ich keine Lust habe, mir das jedes Mal durchzulesen. Das steht da, die Lenkung ist auf das, ah ja. Ach, die geht noch knackiger, okay, ja. Okay, und das kann ich, dann gibt es nochmal 3 Stufen. Ey, hab ich keinen Bock drauf, wirklich.
Ja. Also das ist auf jeden Fall bei dir ein Thema, ne?
Ja, ich verstehe es einfach nicht. Aber vielleicht kann mir jetzt auch einer von euch mal erklären. Vielleicht ist ja irgendjemand dabei, der sagt, Sport Plus, das ist mein Modus. Kann ja sein. Ich würde es ja gerne verstehen.
Oder noch interessanter wäre jemand, der das entwickelt.
Ja, oder so.
Was sind die Vorgaben? Ja gut,
der denkt sich einfach, mehr ist mehr wahrscheinlich. Nee. Viel ist gut. Ich habe 1000 Modi, ist ganz wichtig.
Sport Doppel Plus.
Ja.
Ist nicht ganz so extrem wie Race.
Der kommt bald noch. Ich sag's dir, gebt ihn noch 2-3 Jahre, dann kommt Sport Doppel Plus. Und Race Minus oder sowas, was aber dazwischen. Ich weiß es nicht.
Hast du denn einen Modus gefunden, in dem du fahren konntest?
Ich bin Race und Komfort bin ich gefahren. Ich habe beides getestet.
Ja.
Ich fand die Spreizung super, muss ich echt sagen. Man hat richtig gemerkt, dass, also auch im Fahrwerk und so weiter, dass das wirklich 2 verschiedene Modi sind.
Mhm.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich wirklich gut. Und das ist auch für mein Bedürfnis, wie gesagt, die beiden Modi, top.
Reicht.
Ja.
Ja. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, ohne dass mich das so sehr aufregt wie dich. Aber ich verstehe das auch nicht alles so wirklich. Und ja, ich denke auch, man hat entweder Bock auf das eine oder halt auf das andere Extrem, aber nicht irgendwie so 6 dazwischen noch. Von daher, ja, dann erzähl doch mal, wie war das so? Also Komfort haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt. Ne? Auto ist alltagstauglich, funktioniert gut, nervt nicht, wenn man das nicht will.
Mhm.
Und wie war es in Race?
Deutlich besser. Einzige, was mich nur genervt hat, der Sound.
Aha.
Also der wurde ja direkt sehr giftig, gerade so künstlich nach innen verstärkt. Das hatte Christian auch schon in seiner Sprachnachricht ja gesagt. Das ist natürlich das Erste, was dir auffällt. Du denkst erst mal, das muss jetzt nicht sein. Aber sobald du dann ein bisschen sportlicher fährst, merkst du wirklich, dass der Modus schon auch was hergibt. Also es ist echt direkt ein anderes Auto. Also sämtliche Komponenten sind giftiger. Es ist alles präsenter, es ist alles da. Und es ist alles ja, zum Abruf bereit, sag ich mal. Also du merkst direkt, okay, jetzt kann ich hier auch wirklich Attacke fahren.
Ja. Und das Auto ist richtig schnell, ne?
Jo, finde ich auch.
Das ist, finde ich, so, wenn man so ein bisschen in Komfort das Auto erstmal warm fährt und so da hingondelt und dann wirklich das erste Mal richtig durchlädt in Race. Und ich meine, man denkt ja, auch wenn man versucht, das auszublenden, man weiß ja, okay, da vorne ist halt ein Vierzylinder, ne? Ist jetzt so. Und dann geht das Ding, aber, also es ist schon beeindruckend, wie der nach vorne geht.
Ja, und man kriegt ja auch kaum bei dem Wagen mal hin, dass er irgendwie Schlupf bekommt. Also durch den Allrad ist er einfach, hat immer Traktion, trotz der Winterräder oder Winterreifen. Hat immer Traktion, geht immer wirklich sowas von vorwärts. Schon beeindruckend.
Habe ich auch noch gedacht. Ich habe noch so ein bisschen dann mich eingelesen in diesen 4MATIC Plus, weil ich auch das Gefühl habe, bei jedem AMG ist das ja auch noch mal wieder ein bisschen anders abgestimmt und so. Also es ist ja grundsätzlich halt ein voll variabler Allradantrieb mit diesem AMG Torque Control, also die Kraft wird quasi je nach Schlupf an die einzelnen Räder verteilt. So, ne? Also es ist wirklich ein variabler Allradantrieb. Nicht irgendwie einfach nur ein Hang-On, wo dann eventuell nochmal die Hinterachse dazukommt. So. Und das, finde ich, spürt man auch richtig. Ne? Also wie du schon sagst, das Auto hat wirklich immer extrem viel Grip.
Genau. Und dementsprechend hast du auch relativ schnell direkt so ein gewisses Urvertrauen zu dem Wagen und merkst einfach, okay, du kannst hier wirklich ernst machen und der gibt dir so viel Feedback, dass du weißt, okay, wo Ende ist.
Ja.
So, klar, unterm Strich ist er wieder eher untersteuernd ausgelegt, aber nicht unangenehm. Also es ist nicht so, dass du denkst, okay, bei jeder Kurve, der rutscht einfach nur über die Vorderachse. Durch dieses Torque Vectoring zieht er sich ja so richtig in die Kurve rein.
Ja.
Und das macht schon wirklich Spaß.
Ja, ich habe auch noch mal nachgeguckt, das fand ich wieder ganz interessant, Gewichtsverteilung bei dem Auto, ne? Also wir haben jetzt ja nun Motor vorne, ist kein Riesenmotor, aber eben trotzdem vorne, 60,5 zu 39,5. Also schon frontlastig. Und dafür finde ich eben auch, dass er nicht so stark untersteuert. Mhm. Also ist halt immer wieder so ein Ding, je nachdem, wie du eine Kurve reinfährst. Aber hätte ich schlimmer erwartet, ehrlicherweise.
Mhm. Ja.
So, also funktioniert da echt gut. Was ebenfalls gut funktioniert, ist die Launch Control.
Jo. Das stimmt.
Haben wir natürlich auch ausgetestet. Haben wir Christian auch gefragt, ob wir das machen können. War auf jeden Fall in Ordnung für ihn. Und die Launch Control bei dem Auto, also Launch Control ist ja sicherlich jedem von euch ein Begriff, also da wird dann quasi eine Anfahrdrehzahl vom System ausgewählt. Du packst einen Fuß voll aufs Gas, anderen voll auf die Bremse und dann löst du einfach die Bremse. Und dann war aber richtig Alarm, ne?
Da ging ja was, da gab es einen ordentlichen Ruck einmal.
Da und dann hat man kurz gedacht, das war's mit dem Diff.
Ja.
Ciao. So, also dieser Kick beim Einkuppeln, weiß ich nicht, fühlte sich jetzt meiner Meinung nach nicht so geil an.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin sowieso nicht so ein Riesenfan von Launch Control.
Ich auch nicht.
Unabhängig davon, wem das Auto gehört, finde ich
Materialmord.
Das, ja, finde ich, ja. Es fühlt sich immer ungesund an. Also ich habe noch nie irgendein Auto mit einer Launch Control bewegt. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht irgendeins raushauen kannst, wo ich gedacht habe, ja, das, also da ja, Porsche schon.
Ja, sagen, Turbo S.
Ja, stimmt,
Beispiel der Turbo S. War schon so, dass du das Gefühl hast, kann ich 20 Mal.
Ja, doch, du hast recht. Ja, stimmt. Das ist eine Ausnahme. Aber sonst, bei fast allen fühlt sich's einfach immer so an, dass du denkst, boah, da habe ich schon echt Mitleid so mit allem. So, ja. So muss ich nicht nochmal machen. So, war jetzt beeindruckend, aber reicht auch.
Ja.
Weil irgendwie, ja, also es klingt immer nicht gut.
Nee, aber es ist halt schon einfach so von der reinen Beschleunigung, wenn das eben so ein Auto ist, was dann keinen Schlupf hat,
klar.
Ist halt schon krass, das kriegst du selber so nicht hin. Ne?
Ja, auf jeden Fall, klar, logisch.
Also da merkt man so richtig, dass halt gerade untenrum dieses Auto halt diesen enormen Punch hat, was ich wiederum ganz interessant finde, weil er hat ja nur einen Turbo, so einen großen Turbo, da hätte man jetzt auch damit rechnen können, dass er ein krasses Turboloch oder so hat. Plus, das haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt, diese 500 Newtonmeter liegen auch erst bei 5000 Umdrehungen an, was ja für ein Turbo relativ spät ist. Und trotzdem spürst du davon gar nichts, dass das Drehmoment irgendwie spät anliegt. Also das Ding schießt so los und diese 4 Sekunden, wir saßen da jetzt zwar nicht mit Stoppuhr, aber die würde ich ihm auch auf Winterreifen abnehmen.
Ne? Ja, ich auch, ja.
Also das ist schon echt beeindruckend, wie der so nach vorne geht. Und dafür ist dann auch das Getriebe echt ziemlich schnell.
Ja,
definitiv. Ist ja auch ein Speedshift, ne?
Eben, richtig. Aber ich muss sagen, das Getriebe allgemein hat auch gut funktioniert.
Ja.
Und immer schnell und zuverlässig. Ganz am Anfang war der etwas ruckelig, wenn er kalt ist.
Ja.
Und da merkst du so ein bisschen. Aber sobald das auf Temperatur ist, super gut.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde wirklich, dass das Auto so auf der Landstraße wirklich gut funktioniert. Also auch Lenkung, haben wir jetzt noch nicht so viel zu gesagt, finde ich, war eine angenehme Lenkung, nicht zu schwergängig, aber auch nicht so eine City-Lenkung.
Mhm.
So konnte man das Auto, finde ich, ganz gut mit positionieren. Durch dieses Torque Vectoring da hattest du halt immer das Gefühl, dass sich das Heck zumindest noch mal so ein bisschen reinzieht.
Mhm.
Hat mir gut gefallen.
Ja, mir grundsätzlich auch ein bisschen mehr Feedback hätte ich mir trotzdem gewünscht.
Klar.
Ich finde, so hätte ein Ticken präziser hätte ich schon sein können, aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
Also, und da müssen wir jetzt auch dann wieder sagen, Mercedes hat jetzt auch in den wenigsten Fällen die allergeilsten Lenkungen. Ne? Also,
ja.
No front, aber
ja.
Das ist jetzt eben auch eben keine Porsche-Lenkung. So, ne? Ja,
das stimmt.
Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Erwartungshaltung. Von daher, da fand ich, war das schon echt ganz gut. Sound, muss ich sagen, war für mich so wirklich der größte Downer. Mhm. Also, in Race und auch in Sport Plus ist das Auto ja echt relativ laut.
Mhm.
Aber halt auch mega künstlich, ne? Ja. Also nicht ganz so künstlich wie beim CLE, den fand ich noch künstlicher.
Ja,
der stimmt, war ja, ja so richtig, wo du gedacht hast, jo, was ist das denn? Aber immer noch, gerade bei hohen Drehzahlen obenrum, war es nicht so, dass man dachte, oh, das klingt aber schön, so, ne?
Vor allem, man hat ja gerade bei dem Einspieler ganz am Anfang vom Sound gehört, dass er gerade obenrum eigentlich nur noch so ein Fauchen hat, also eigentlich fast nichts mehr da vom Sound.
Mhm.
Aber drinnen brüllt er dich dann zu.
Ja.
Das heißt, es wird halt gerade obenrum ist halt diese Balance zwischen echten Sound und Fake-Sound ist dann so sehr auf der Seite des Fake-Sounds, dass es einfach echt nicht gut klingt. Es klingt so komisch, also super künstlich, logischerweise, aber so angestrengt auch schon fast. Oder sagst du, nee, das brauche ich wirklich nicht.
Nee, also da wäre weniger auf jeden Fall mehr gewesen, ne?
Absolut, ja.
So, also muss man einfach sagen, ja, das ist, und das liegt jetzt gar nicht mal so sehr grundsätzlich am Vierzylinder. Also es liegt daran, dass es halt versucht wurde, so künstlich halt noch sportlicher zu machen.
Ja.
So wahrscheinlich ist der Sound auch von Haus aus dann nicht so, dass die Enthusiasten irgendwie in die Hände klatschen und sagen, üff, Alter, was für ein geiler Sound so. Aber damit könnte man wahrscheinlich besser leben. Also sage ich jetzt mal, die Enthusiasten könnten damit wahrscheinlich besser leben, wenn es der ehrliche, echte Sound wäre, als halt dieses, und jetzt versuchen wir nochmal irgendwie 5 Nuancen draufzulegen.
Mhm. Es klingt ja auch nie echt. Es klingt ja nie nach einem wirklichen Motor. Ich weiß nicht, was die da mal als Vorbild nehmen, aber es klingt ja immer irgendwie super komisch, wo du sagst, es klingt nicht nach einem hochdrehenden Motor gerade, sondern irgendwas anderem. Und das passt einfach nicht.
Ja.
Sehr schade. Aber dafür sehr viele Pops und Bangs, ne?
Das stimmt, ja. Pops und Bangs kann er.
Das ist da.
Also wer darauf steht, muss gar erst zum Tuner fahren, da irgendwie einen Burble-Tune drauf machen.
Ja,
schon. Ich hab's hier schon ab Werk.
So.
Ja, ich habe nichts mehr zum Fahren.
Ich gucke noch mal gerade.
Wahrscheinlich dein Spezialkapitel Verbrauch, ne? Das willst du bestimmt noch mal aus.
Da habe ich jetzt in dem Fall leider nichts zu notiert.
Ausnahmsweise nicht.
Nee.
Ärgerlich.
Das ist blöd, ja.
Nee. Das ist ja sonst eigentlich immer genau.
Sonst ist das eigentlich mal ganz oben, Ding. Ganz groß drüber, aber ja. Gerade komischerweise finde ich es nicht.
Also sagen wir einfach hatte.
Hatte Verbrauch, ja. Also ihr habt tatsächlich Sprit genommen.
Ja, wir haben auch nachgetankt.
Und man musste tanken, um weiterzufahren.
Ja.
Das war, ja, ist mir negativ aufgefallen. Aber gut.
Okay, ja, dann würde ich behaupten, können wir doch mal ins Fazit reinsteigen.
Ja, gerne.
Fazit.
Also, ich fange erstmal mit meinen positiven Punkten an. Optik, finde ich, habe ich ja eben schon mal gesagt, grundsätzlich ziemlich gelungen, gerade auf jeden Fall auch so in Gelb, minus die roten Bremssättel und den Spoiler. Innenraum habe ich wirklich gar nichts auszusetzen, finde ich richtig gut. Ich finde den für die Klasse haptisch gut, ich mag die Sitze, Bedienkonzept noch so, dass ich sagen würde, jo, passt auf jeden Fall alles. Und dann kommt so der eine Punkt, wo ich sage, in dieser Klasse lässt der Motor das Auto so ein bisschen hängen. Nicht von den Leistungswerten, also Leistung ist brutal, so. Aber irgendwie, das ist vielleicht meine Erwartungshaltung und wahrscheinlich verkauft sich das auch nicht so gut, aber ein Kompaktsportler ist für mich so ein Biestiger, weißt du, so jemand, also ein Kompaktsportler kaufe ich mir, mit dem will ich auch so ein bisschen Spaß haben, weißt du, so ein bisschen, halt immer so ein bisschen so am Limit fahren und vielleicht kommt der auch mal unerwartet oder so, der soll nicht perfekt sein, so. Mhm.
Verstehe ich, aber findest du, das würde zum Charakter von Mercedes grundsätzlich passen? Oder so eine kleine Zwischenfrage?
Also zu einem ganz klassischen Mercedes nicht, wobei ich sag mal so ein C63 205 fährt ja auch immer so. Ja, genau, fährt ja immer so ein bisschen so am Limit, nie perfekt eigentlich. Ja, so.
Stimmt.
So, und das jetzt natürlich runtergebrochen im kleineren auf einen Kompaktsportler, hätte ich mir schon also war nicht meine Erwartung, ich bin das Auto, wie gesagt, vorher auch schon mal gefahren, aber so finde ich halt, stelle ich mir als Jan einen Kompaktsportler vor. Und da muss ich sagen, da ist das Auto, das klingt blöd, ein bisschen zu perfekt.
Mhm.
Es fährt richtig gut, es ist auch alltagsmäßig richtig gut und deshalb glaube ich auch, dass es ja an und für sich der richtige Entwicklungsschritt war, weil wahrscheinlich die meisten das Auto eben so nutzen wie Christian, also im Alltag, jeden Tag, auch im Winter, für alles. Aber ich persönlich denke, dass da irgendwie in irgendeiner Weise so ein bisschen mehr Flair. Ob es nun der Motor ist oder ja, vielleicht irgendwie dann der Sound wenigstens. Also, ich habe dann immer so überlegt, der Motor hat wirklich Power und das Auto ist richtig schnell und kann trotzdem, hat so eine gute Spreizung, aber wirkt beim Schnellfahren so beliebig.
Mhm.
Ist nicht so special. Und da muss ich sagen, finde ich so vom Motorenkonzept sowohl den Audi 5-Zylinder, der ist halt ein bisschen, das Auto fährt ja auch perfekt, ist jetzt ja auch kein richtiges Spaßauto so, aber durch dieses Flair vom 5-Zylinder oder auch ein M140i damals mit dem reinen 6-Zylinder, hat irgendwie mehr Flair, oder geht nur mir das so?
Bin ich 100% bei dir, definitiv.
Und vor diesem Hintergrund.
Beim RS3 muss ich aber auch so ein bisschen den aktuellen ausklammern, auch eher der ältere, weil der Sound ist ja kaum noch da und das ist ein wesentlicher Bestandteil, finde ich, vom RS3.
Ja, aber verglichen mit dem CLA ist der Sound schon eine andere Nummer. Ne?
Definitiv.
Also auch beim Facelift, auch mit OPF und so.
Ja.
Also von daher ist das dann immer so, wenn man jetzt sagt, okay, weil M140i gibt es ja nun nicht mehr. Und M135 lassen wir mal raus.
Deswegen sage ich gerade
so. Ja. Also wenn man jetzt quasi in der aktuellen Zeit irgendwie einen Kompaktsportler halt neuen haben will, hochwertig jetzt vielleicht, würde ich trotzdem RS3 nehmen.
Mhm.
So ist für mich dann einfach so. Und auch wenn die sich sehr ähnlich fahren, und über die Optik kann jetzt ja jeder sagen, was er will, macht es dann trotzdem wieder der 5-Zylinder für mich aus.
Ja.
Wenn der RS3 den Motor aus dem S3 hätte, dann würde ich CLA nehmen.
Ja, verstehe ich.
So. Und das ist für mich so ein bisschen so dieses, das Auto macht gar nichts verkehrt.
Mhm.
Ich mag den Sound nicht, okay, aber gut, Geschmackssache, mein Problem. Aber es fehlt mir was. Es fehlt mir so ein bisschen so dieses Räuberische irgendwie, so Spaßmacher halt.
Ja, verstehe ich zu 100%, ja. Bist du mal den alten A45 gefahren?
Ja, damit haben wir noch mal so einen relativ langen Italien-Trip gemacht.
Ah, okay. Bist du den da auch mal so ein bisschen auf Attacke gefahren, sag ich mal?
Ja.
Wie fandst du den?
Spaßiger.
Ja, unterhaltsamer.
Ja,
ne? Ja. Genau.
Hat mehr Spaß gemacht.
Das ist das, was dem Neueren fehlt.
Ja.
Das wäre auch schon, das nehme ich jetzt vorweg von meinem Fazit so ein bisschen, weil dieses Spielerische, was in der Kompaktklasse ja so ein bisschen das ist, was man erwartet, fehlt dem.
Genau.
Obwohl es eigentlich ja theoretisch alles besser macht als der Alte, wenn man ehrlich ist, außer den Sound.
Ja.
Aber trotzdem war der Alte irgendwie witziger.
Ja.
Hat irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht zu fahren. Ja, da muss ich dir zu 100% recht geben.
Oh, das war mein Fazit. Du darfst also gerne. Okay.
Ja, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Und zwar geht es erstmal um den CLA im Allgemeinen.
Mhm.
Da muss ich sagen, der CLA ist ehrlich gesagt so ein Auto, was ich nicht so gerne mag. Das klingt jetzt witzig, weil ihr denkt, hä, aber er hatte doch zwei Jahre, es waren zwei Dienstwagen, die wurden mir gestellt am Anfang. Mittlerweile muss ich die zum Glück nicht mehr fahren. Aber nur deswegen hatte ich die. Ich habe mir die nicht selber ausgesucht, gekauft, wie auch immer. Ne? Es ist für mich halt leider so ein bisschen das Paradebeispiel von mehr Schein als Sein. Weil 90% der CLA, oder 90% ist wahrscheinlich ein bisschen sehr hochgegriffen, aber die meisten CLA, die du auf der Straße siehst, ist so dieser Klassiker, hast schön den 1,3 Liter Benziner da drin, von mit Aber-AMG-Paket. Genau, von Renault wollte ich jetzt nicht so sagen. Ist ja mit Renault entwickelt. Ne?
Ja, 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 genau.
Nicht nur ein reiner Renault-Motor. So, und dann aber Hauptsache AMG-Paket, das muss dabei sein.
Mhm.
So, also hast im Prinzip gar nichts drin, aber von außen denkt jeder üff.
Mhm.
So, und das ist für mich so ein bisschen, der CLA leider ist für mich so da der Inbegriff von genau diesem halt geworden. So viel Optik, wenig, was wirklich so irgendwie ein Auto ausmacht irgendwo. Der CLA 45S ist natürlich da wieder in einer ganz anderen Range, weil der hat ja nun mal einen vernünftigen Motor, der ist richtig potent, der hat ordentlich Leistung. Das heißt, dementsprechend würde ich ihn aus diesem rausnehmen. Also der hat nicht dieses Image für mich wie jetzt ein normaler CLA.
Mhm.
Das, da ist es irgendwie eine andere Bank, weil der was in der Hose hat, sag ich mal, so dumm es klingt.
Mhm.
Die anderen Punkte im Prinzip, muss ich sagen, hast du eigentlich schon so hauptsächlich vorweggenommen. Es ist nicht so richtig unterhaltsam, einfach zu fahren. Es fährt sich sehr gut, er ist extrem schnell, du kannst damit Spaß haben, du kannst ihn ganz normal im Alltag nutzen. Also das Gesamtpaket ist stimmig und trotzdem steigt man so aus und sagt so, ja, war gut, passt. Aber würde ich ihn mir kaufen? Auf gar keinen Fall. Also würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Trotzdem kann ich aber natürlich Menschen verstehen, die es machen.
Ja.
Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem auch noch sagen, ist es für mich ein AMG, wie er im Buche steht? Kein Stück.
Ja gut, ein AMG, wie er im Buche steht, aber da müssen wir auch jetzt mal Hand aufs Herz, wenn wir jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt mal in den Konfigurator gehen würden, gäbe es auch nicht mehr ganz so viele AMGs, die unserer Meinung nach AMGs sind, wie sie im Buche stehen. Ne?
Das stimmt.
Muss man halt auch dazu sagen, also das ist auch die Trendentwicklung. Ja, aber im Grunde ist das so, glaube ich, hauptsächlich unser Problem, weil wir halt eine andere Erwartungshaltung, glaube ich, an Kompaktsportler haben, als die meisten. Die meisten wollen vielleicht hin und wieder mal schnell fahren, was der ja nun perfekt kann, aber wahrscheinlich 80-85% der Zeit einfach gemütlich oder ja, gemütlich komfortabel von A nach B kommen, so ohne Stress.
Und das macht der Wagen ja auch richtig.
Genau, das macht er richtig gut.
Ja.
Und das würden dann wahrscheinlich die Autos, die wir uns so ausmalen, wieder nicht so gut machen.
So ist es, genau.
Ja.
Deswegen kann man das dem Wagen 0,0 ankreiden. Das ist einfach nur unsere persönliche Präferenz und deswegen, also ich glaube einfach, wir beide sind uns da einig, dass wir eher einen Kompaktsportler nehmen würden, der etwas unterhaltsamer wäre.
Ja, der weniger perfekt ist.
Genau, ja.
Ja. Trotzdem unsere Frage, hattest du Fahrspaß?
Ja. Du?
Ja, ich würde auch sagen, also hat Spaß gemacht, war beeindruckend, wie schnell das Auto ist.
Mhm.
Es ist eben halt nur nicht spaßig auf dieser Ebene, so dass man halt die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Auto so rauft. Ja, das war's zur Folge 38.
So ist es. Dann würde ich sagen, hören wir eigentlich schon mal rein, was uns denn in Folge 39 so erwartet, oder?
Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, Sound ab. Und damit, mit diesem Cliffhanger, würde ich behaupten, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir sagen Dankeschön an dich, Christian, fürs zur Verfügung stellen des Autos und sagen Danke an euch fürs Zuhören. Danke an dich, Luca. Hat Spaß gemacht. Und ja, bis in zwei Wochen. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.